Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich freue mich, dass Sie bei unserem heutigen Podcast mit dabei sind. Ich bin Barbara Probacher, die Münchner Redakteurin des Architektur- und Lifestyle-Magazins Q. Meine Gesprächspartnerin in einer neuen Folge unseres Q-Podcasts zu Themen rund um die Bereiche Architektur und modernes Wohnen ist heute Gabriela Reible von Lüttichau, Innenarchitektin mit eigenem Büro in München-Schwabing. Ich darf sie Ihnen kurz vorstellen. Die Leidenschaft für Räume als menschliche Lebens-, Arbeits- und Erlebniswelten machte die 1962 in Hamburg geborene Gabriela Reible zu ihrer Berufung. Den Grundstein dafür legte sie mit dem Studium der Innenarchitektur an der FH Rosenheim und dem anschließenden Master of Design an der Domus Academy in Mailand. Im Jahr 1993 gründete sie ihr eigenes Innenarchitektur- und Designbüro in München. Seither widmet sie sich mit ihrem 10- bis 12-köpfigen Team der Planung und Umsetzung privater und geschäftlicher Wohn- und Lebensräume. Hallo, Frau Reible. Ich freue mich, dass Sie da sind und auf unser Gespräch. Ich habe gleich die erste Frage. Von der Wohlfühl- und Zahnarztpraxis über den New Work Campus bis zur privaten Family Villa und vieles mehr. Ihr Portfolio ist ja äußerst vielseitig. Welches war denn bisher Ihr Lieblingsprojekt?
Also hallo nochmal, danke Frau Probacher für die Einladung und danke auch für diese Frage, die ist schwer zu beantworten oder eigentlich auch wieder sehr einfach zu beantworten, denn offen gestanden, es gibt kein Lieblingsprojekt oder es gibt nur Lieblingsprojekte. Denn das ist ja das Spannende eigentlich an meinem Beruf oder an unserer Arbeit, dass man sich tatsächlich, ich sage mal, jedes Mal wieder neu verliebt in die Aufgabenstellung, in die Menschen, mit denen man so ein Projekt entwickelt, in das Thema. Und ich bin ehrlich gesagt sogar sehr dankbar, dass in all den vielen Jahren immer wieder ich mich neu verlieben konnte und es immer wieder neue Lieblingsprojekte gab.
Mhm. Also keins, das so wirklich in Erinnerung geblieben ist und das Allertollste war?
Also eigentlich bleiben die meisten in Erinnerung mit irgendwelchen Highlights, sei es gestalterisch oder man hat sich mal wirklich kaputt gelacht über irgendwas, was völlig schief ging. Aber ich würde mir, also es gibt besonders große oder herausfordernde Projekte, die allein aufgrund der Komplexität besonders sind und man eine Menge dran lernt. Oder auch Dinge, die spielerisch leicht und schnell mal gehen. Aber Lieblingsprojekt, dass ich sage, ich kann auch nicht sagen, dass ich lieber private Wohnräume oder Arbeitsbereiche oder Geschäftsbereiche mache. Das könnte ich nicht sagen. Also das Spannende ist wirklich der Moment. Und vielleicht ist es eher das Schwierige daran, dass ich mich so schön verliebe, aber auch dann wieder entlieben muss, wenn so ein Projekt vorbei ist. Also okay. Das ist vielleicht das, dass man dann auch sagt, es war so schön, aber man übergibt dann so ein Projekt auch den Bauherren, dass die sich dann zukünftig drüber kümmern. Und in dem Fall entliebt man sich vom Projekt, wenn was fertig ist.
Interessant. Mir gefällt vor allem die Klarheit und die Farbgestaltung bei Ihren Projekten. Sehr hell, sehr freundlich und immer mit dem gewissen Etwas. In einer Münchner Familienvilla haben Sie zum Beispiel den großzügigen Wohn-Essbereich mit einer tollen Statement-Leuchte von Bocci als Hingucker über den Esstisch platziert. Woher wissen Sie denn genau, was einer Familie dann da gefallen würde? Oder auch schon von Beginn an, woher weiß man, wie Räume sein sollen?
Das ist keine einfache Frage, also nicht mit einem Satz zu beantworten. Es ist immer ein Weg. Also jedes Projekt ist ein Weg, deswegen ist es ja auch ein Projekt und nicht eine Sache. Aber also ja, jetzt, die eine Frage ist, woher weiß ich, was passt? Dazu kann ich nur sagen, intensives Fragen und Hinhören. Also wir haben sogar ein eigenes Workshop-Format entwickelt am Einstieg von dem Projekt, sowohl mit privaten Bauherren als auch mit wie wir nennen, Corporate, also Geschäftskunden, um genau das zu hinterfragen. Also zu hinterfragen, was die Bedürfnisse sind, was die rationalen Bedürfnisse sind. Also was muss so ein Raum einfach schlicht mal können, funktional. Aber es gibt ja auch ganz starke emotionale Bedürfnisse. Und wenn man eine Familie hat, gibt es auch unterschiedliche emotionale Bedürfnisse. Das heißt, die Auseinandersetzung mit der Fragestellung und dann noch, weil oft haben wir ja oder meistens mit Räumen zu tun, die bereits existieren. Also man muss diese Auseinandersetzung mit den Menschen, mit den Bedürfnissen, den Funktionen, aber auch mit dem Raum, in dem das Ganze stattfinden soll. Diese Auseinandersetzung ist sehr intensiv und steht am Anfang eines Projektes. Und ich glaube, je mehr Zeit man sich am Anfang nimmt, umso tiefer kann man gehen und umso höher ist die Qualität des Ergebnisses. Also ich glaube, die Liebe, die man reinsteckt, kommt dann auch zurück oder die Energie, die man reinsteckt, spürt man hinterher, weil auch alle Beteiligten mit dabei sind. Mhm. Also es gibt keine vorgefertigten Lösungen.
Genau, also Sie haben ja auch mal gesagt, es ist wie ein Maßanzug, was man da entwirft.
Richtig. Ja, ja. Und das setzt voraus, ja genau, das trifft es, glaube ich, wenn man ein Bild nimmt, ist der Maßanzug von mir ein sehr oft zitiert und sehr geliebtes Bild, weil es voraussetzt, dass man Maß nehmen darf. Mhm. Also wenn jemand mir ein Säckchen Geld auf den Tisch stellt und sagt, hier ist mein Haus, mach's mir schön, weiß ich, dass das keine guten Chancen hat, ein Lieblingsprojekt zu werden. Nicht, weil ich nicht die Fantasie hätte, das Geld gut zu investieren, sondern weil die Freude und das gute Ergebnis daran liegt, dass man Maß nehmen darf, dass man vorher miteinander definiert, wenn ich bei dem Bild bleibe, wird es ein Abendkleid oder ein Smoking, wird es für einen Herr, für eine Dame, wird es kurz, wird es lang, wird es jung, wird es wie auch immer. Und natürlich muss man miteinander den Stoff aussuchen und man muss mehrere Termine haben, um Maß nehmen zu können, mhm. damit es hinterher auch wirklich passt. Mhm. Und man muss den Typ kennenlernen, der das Ganze trägt. Also deswegen ist das gute Gelingen dieses Maßanzugs maßgeblich vom Miteinander abhängig des Auftraggebers, des Bauherrn, wie wir in unserer Sprache sagen, und uns als Planern. Also deswegen ist der Maßanzug wirklich, das zitiere ich unglaublich gerne. Und ich habe, wie gesagt, das auch schon mal erlebt, den Versuch mit dem, ich habe keine Zeit, ich habe zwar ein schönes Geldsäckchen und nimm das Schönste und Teuerste, was dir einfällt, aber ich habe keine Zeit zum Maß hinzubekommen.
Das funktioniert dann nicht.
Nee. Mhm. Nee, ist nicht also man kriegt schon was hin, aber es ist so, dass man hinterher sagt, yes, ein Lieblingsprojekt, schwierig.
Mhm. Sie haben auch noch ganz kurz ein tolles Beispiel gesagt, was der Unterschied ist zwischen Interior Design und Innenarchitektur. Das hat wieder was mit einem Kleid zu tun.
Ja, wir bleiben bei den Kleidungsstücken.
Ja, ja. Das würde ich gern noch mal ein bisschen erklärt haben, was da der Unterschied ist.
Gerne. Jetzt habe ich gerade, wir haben gerade eine Schülerin, die überlegt, ob sie Innenarchitektur studiert. Die hat mich das auch gefragt, weil was ist Interior Design, der nicht geschützte englische Begriff? Also ja, es ist auch für den Laien schwer, den Unterschied zu kennen. Also bleiben wir bei dem Kleidungsstück. Die Innenarchitektur ist die größere Struktur, ist das Kleid, sage ich jetzt mal. Und das Interior Design ist das Styling. Also wenn ich jetzt mal bei dem Beispiel bleibe, beim kleinen Schwarzen, kann sich jeder was darunter vorstellen, dann kann ich ein klassisches, superschönes, kleines Schwarzes maßschneidern auf die Person, und tragt es mit Cowboy-Boots und Jeansjacke und einem coolen Hut und ein bisschen fancy Jewelry, dann ist es irgendwie ein lässiges, cooles Ding. Und das gleiche Stück, wenn ich es mit hohen Schuhen, elegant, Schmuck, mit einer anderen Frisur, also wenn ich das ganze Ding anders style, wirkt es komplett anders. Mhm. Das heißt, gute Innenarchitektur hat, finde ich, beides. Also ohne Styling-Idee, ohne das Gefühl von Interior Design, fehlt was. Dann habe ich nur das schwarze Kleid. Also man muss beides können, aber es folgt nacheinander. Und die Qualität von diesem Kleid ist diese Langlebigkeit, die Ruhe, die Kraft des Kleides, oder ich sage es mal übertragen, des Raumes, den Raum zu gestalten. Und die Accessoires, die Handtasche, die Schuhe, ist das, was ich sage, das ist auch veränderbar. Das mag ich vielleicht dann auch mal austauschen nach ein paar Jahren. Das sind irgendwie die Sofakissen, das ist eine Tapete, wo ich mich heute traue, vielleicht mal mutig in einem Muster eine Wand zu machen, aber kann es dann irgendwann auch nicht mehr sehen. Andere Leute sagen, für mich ist Styling Kunst. Und dann ist es kein Styling mehr, sondern hat eine ähnliche Qualität wie das Kleid und will sich nicht so oft verändern, außer man verhängt was Neues. So, also ich glaube,
das ist gut erklärt, ja, sehr gut erklärt.
Ach, und eins, darf ich noch eins dazu sagen?
Ja, klar.
Dieses Kleid oder die Innenarchitektur hat auch eine sehr starke Verbindung zur Architektur. Also es ist ganz wichtig, dass man da auch mit, wir sind in sehr vielen Projekten mit Hochbaukollegen in der Zusammenarbeit, dass man da das Verständnis für Wand, Boden, Decke, für Türen, für Fenster, dass die Ästhetik, die der Architekt sich denkt, nahtlos in die Innenarchitektur übergeht. Mhm.
Also das ist wichtig. Ja, und das sind ja auch die Materialien in denen immer am wichtigsten. Wertig und höchste Handwerklichkeit, kann man sagen. Können Sie da noch ein bisschen beschreiben, wie Sie das dann umsetzen?
Ja, man sagt ja, also Sie haben vorhin gesagt, wir mögen es gerne oder ich mag es gerne. Oder dieses eine Beispiel, was Sie zitiert haben, da ist es sehr hell und offen. Und vielleicht manche sagen, ja, reduziert in gewissem Maße, ohne clean und cool zu sein. Die Qualität kommt durch die Verarbeitung, durch die Handwerklichkeit. Also, und Schlichtheit ist wirklich aufwendig herzustellen. Also Schlichtheit ist nicht nur mit weglassen, dann wird es ein bisschen dürftig, sondern gute Schlichtheit, gute Ruhe in einem Raum wird erzeugt durch eine sehr gute handwerkliche Verarbeitung. Sei es von dem Steinboden oder von den Fliesen, da müssen die Fugen stimmen, da muss man sich genau überlegen, wie groß, für was. Also jede Handwerklichkeit basiert auf einem guten Material und ja, deswegen die Materialauswahl alleine reicht nicht, man muss es einfach auch fein verarbeiten und sich sehr viel Gedanken über schöne Details machen. Dann ist es zurückhaltend und leise. Das ist die Qualität, glaube ich, dieses kleinen Schwarzen, wenn ich
wieder zurückkommen darf. Ja, genau. Das spannt den Bogen wieder zurück. Wie sehr hat denn Ihre Zeit in Mailand Sie geprägt? Haben Sie da irgendwie noch Dinge, die Sie auch dort aufgefasst haben und heute immer noch so umsetzen?
Ja, auf jeden Fall. Also auf jeden Fall. Das war eine sehr spannende Zeit, mein Master da bei Domus in Mailand. Ich habe was gelernt, was ich in meinem Fachhochschulstudium in Rosenheim nicht gelernt hatte, nämlich extrem interdisziplinär und konzeptionell zu denken. Also das Ganze auch dem Lösungsansatz einer Gestaltungsfrage einen intellektuellen Aspekt mitzugeben. Wir hatten dort Kurse und Workshops mit Soziologen, mit Kunsthistorikern, mit Ingenieuren, die neue Materialien entwickelt haben, also Materialkenntnis, die vielleicht Material entwickelt hatten, für das sie noch gar keinen Use Case hatten. Mhm. Das konnte irgendwas. Wenn es warm wurde, hat es sich aufgeblasen oder keine, also irgendwas. Und als Designer, es ging auch stark in Richtung Produktdesign, musste man eine Idee entwickeln, was man mit dem Material macht. Oder auch eben soziologische Trends zu erkennen, wie verändert sich unser Leben, unser Arbeiten, auch Technologien, wie verändern Technologien unser Umfeld. Das heißt, diese Art der Denke weit auszuholen und nicht sofort zu einer Fragestellung eine Lösung auf dem direkten Weg zu suchen, sondern zu sagen, oh, lass uns erstmal diskutieren, lass uns erstmal die Welt angucken, in der wir uns befinden und dafür auch die Zeit zu haben, das war ein großes Glück. Also es war für mich komplett neu und sehr spannend, auch sehr international und ich bin dankbar, dass ich das machen durfte. In meiner täglichen Arbeit ist nicht immer dieser Raum und eben auch die Zeit, weil wir natürlich auch einem gewissen Zeitdruck meistens unterliegen. Aber im Grunde ist es der Grundstein für ein tiefes, hinterfragtes Arbeiten, dass man nicht in der Banalität der Direttissima landet, sondern sagt, lass uns nochmal einmal schütteln, was soll es denn jetzt wirklich sein?
Mhm. Da passt vielleicht auch das Beispiel von der Neugestaltung eines Casinos. Für einen deutschen Finanzdienstleister in München, da haben Sie im historischen Umfeld gearbeitet. Da haben sich sicher auch viele Gedanken gemacht.
Oh ja, das ist auch eine sehr, sehr spannende Aufgabe. Hat man als Innenarchitekt nicht so oft. Wir hatten die Aufgabe, in einem denkmalgeschützten Innenraum zu arbeiten. Und das ist total spannend, weil wenn man da sagt, Maß nehmen, heißt wieder den Maßanzug. Wir haben zum einen moderne Nutzungsfunktionen, weil so wie das Haus vor 80 Jahren gebaut war und in den 50er Jahren, wir wollen es jetzt nicht älter machen, als es ist, hatte es eine andere Bedeutung, eine andere Benutzung, als es heute gewünscht wird. Das erstmal zu hinterfragen, was soll das wirklich können, gerade auch mit der maximalen Flexibilität, was es damals nicht hatte und gleichzeitig auch zu sagen, wir haben eine Materialität, also im Denkmalschutz, Bodenbelag soll bleiben, Wandfresken sollen bleiben, auch eine Ästhetik, wo man manchmal auch sagt, könnte man auch als altmodisch bezeichnen. Wie kriegen wir das denn mit Respekt für die alte Dame irgendwo, die einen sehr starken Charakter hat, wie kriegen wir die denn flott angezogen in unserem Sinne, ohne sie verkleidet zu machen? Mhm. Ich meine, dass sie sagt, sie ist zeitgemäß so diese. Wie ist es bei mir jetzt gerade eine Dame, ich weiß nicht warum, oder dieser Raum mit Respekt für das, was ist und auch der handwerklichen Qualität, die dort vorhanden ist und das sogar zu highlighten und gleichzeitig
nicht zu überdecken.
Also dass es einen schönen Dialog gibt zwischen alt und neu und es auch natürlich mit den Mitteln heute gerade Beleuchtung. Mein Gott, damals gab es eine Glühbirne und wir haben heute so tolle Möglichkeiten, auch bauklein mit LEDs Lichtakzente zu setzen und diese Dinge zu highlighten und es trotzdem zu verstecken. Also man kann mit intelligenten innenarchitektonischen Beleuchtungslösungen konnten wir da einiges auch verbessern zu dem, wie es damals war, auch mit Akustikstoffen. Das hat früher Gehalt da drin und heute konnte man vieles Neues von den neuen Funktionen hinzugeben, ohne dass man den Charakter verändert hat. Mhm. Ja, das hat riesig Spaß gemacht. War damals auch ein absolutes Lieblingsprojekt, weil es eine neue Aufgabe war.
Sie haben ja dann noch eine Zahnarztpraxis gemacht, die jetzt sogar den German Design Award oder 2021 haben Sie den bekommen, prämiert wurde. Können Sie die kurz beschreiben, was da das Besondere war? Und mir dann aber auch noch beantworten, was bedeuten Architekturpreise für eine Innenarchitektin?
Okay, also vielleicht die erste Frage. Ja. Diese Zahnarztpraxis war wirklich eine sehr schöne, zeitlich wie immer unglaublich knappe und spontane Sache. Und sie war auch kurz bevor wir in den Lockdown gegangen sind, mussten wir diese Baustelle fertig kriegen. Insofern hatte die nicht nur ästhetisch eine Herausforderung, sondern auch von der Bauumsetzung her war das besonders anspruchsvoll. Und das war, also was war die Aufgabenstellung? Eine Praxis zu machen von Zahnarzt-Spezialisten auf Parodontologie spezialisiert, auch mit Zahnhygiene, also irgendwas, wo die Menschen schon auch auf Bestellung kommen, also dass es kein klassisch ärztlicher Kontext ist. Mhm. Und von den Räumen her muss man auch sagen, waren wir jetzt nicht üppig versorgt. Also die Räume waren sehr, ich würde mal höflich sagen, sehr kompakt.
Mhm. Okay.
Also auch man kommt direkt rein und landet direkt an der Rezeption, also gerade, dass man drüber stolpert. Aber das alles zu einem Positiven zu gestalten. Und ich glaube, weshalb wir die Designpreise bekommen haben, das hat die Jury auch in einem Fall sehr, sehr schön formuliert, ist, dass wir einen sehr warmen, fast wohnlichen, eine atmosphärische Gestaltung, dass man da nicht, gerade bei Zahnarzt denkt jeder an weiß und klinisch und hygienisch und Angst, dass wir was geschaffen haben, wo man eigentlich erstmal schon mal ankommt und sagt, natürlich kommt auch weiß drin vor, aber es könnte auch eine Hotellobby sein oder es ist irgendwie wohnlich und es ist menschlich und es ist, ja, es menschelt und es wärmelt dort. Es ist irgendwie und auch nicht zu groß und nicht irgendwie so eine große Geste, wo man sich als Patient erstmal klein fühlt oder denkt, Gott, ich habe aber alles teuer. Sondern einfach irgendwie, dass es schön ist und die Menschen dort möglichst lange gerne arbeiten und auch möglichst lange gerne als Patienten dorthin gehen. Und die zweite Frage war die mit den Preisen. Ich finde Architekturpreise immer spannend, weil sie uns die Gelegenheit geben, mal aus dem eigenen Kontext rauszublicken. Also sich auch in den Kontext mit Kollegen zu setzen. Und es gibt so viele wirklich, wirklich gute Innenarchitektur im näheren Umkreis oder aber auch bundesweit und international sowieso. Also sehr spannend, was auch von jüngeren Kollegen, was an neuen Denk- und Sichtweisen auf die Arbeitswelten gerade auch so, was man lesen, in den Fachzeitschriften lesen kann. Und sich dann der Kompetition zu stellen, das ist irgendwie spannend und ich finde, es muss auch sein, weil man auch lernt, wie eine Jury auf sowas blickt und man auch lernt, was andere, wenn man jetzt mal den Preis nicht bekommt, sondern die anderen ihn bekommen, warum?
Über den Tellerrand dann gucken.
Genau. Und auch sich, und auch, ich finde, die Eitelkeit, wir Architekten haben ja, oder Innenarchitekten haben natürlich schon, jeder findet, möchte natürlich eine gewisse Eitelkeit. Das wäre jetzt, glaube ich, bei aller Bescheidenheit wäre falsch zu sagen, dass man nicht doch gerne irgendwo auch einen Preis gewinnt und gerne sich auch zeigt mit dem, was man macht. Also so ist es natürlich ist der erste Beweggrund, dass man einen Preis gewinnen will. Aber der zweite spannende Grund ist schon auch, sich zu relativieren im Kontext dessen, was im Moment gerade passiert. Und es passiert sehr viel, was ich sehr positiv empfinde. Also ich finde, dass die Innenarchitektur großen Zuspruch bekommen hat die letzten 20 Jahre und groß an Bedeutung gewonnen hat. Früher waren wir Architekten, glaube ich, das Feindbild der Architekten, die immer gedacht haben, da kommen die, das Haus ist toll und schön, dann kommen die und hängen irgendwelche geblümten Vorhänge auf. Das war, wir waren also nicht geliebt bei den Kollegen. Also und dann auch so, ach, dann kommen die Mädels, also auch die Verkleinerungsform dann der Kolleginnen so. Und ich finde, da verändert sich viel und das sehe ich sehr positiv, dass es ein Miteinander gibt, dass man merkt, wie komplex das Bauen ist und dass jeder Fachbereich, jeder Planungsbereich des Hochbaus, der Innenarchitektur, Landschaft und auch die ganze Technik, Technologie, dass es jeder Bereich so komplex ist, dass man etwas wirklich Gutes nur in einem guten Miteinander schafft und es kommen tolle Ergebnisse raus und es hat an Bedeutung gewonnen, dass die Innenarchitektur eben nicht nur Interior Design ist.
Genau. Und dann treffen wir uns wieder beim nächsten Preis und sprechen über den, wenn Sie
ja, drücken Sie uns die Daumen.
Wir sind jetzt nämlich schon am Ende unseres Gesprächs.
Danke.
Ich danke ganz herzlich. Waren gerne interessante Einblicke. Gerne. Und ich freue mich aufs nächste Mal.
Dankeschön, ebenso.
Danke.